Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert, schönen guten Tag. Die Impfungen gegen das Coronavirus, auch in dieser Woche sorgen sie für Schlagzeilen, Stichwort AstraZeneca. Neu entfacht ist auch die Diskussion über die Impfreihenfolge. Sollten Lehrkräfte schneller geimpft werden? Ein Thema dieser Sendung. Und wir sagen Ihnen, was die neue Erasmus Plus App kann. Bisher genießt das Personal an Schulen und Kitas keine Priorität bei der Impfung gegen das Coronavirus. Kultusministerin Susanne Eisenmann aus Baden-Württemberg sieht da Änderungsbedarf. So hat die CDU-Politikerin es gerade der Zeit erzählt und ist mit ihrer Meinung nicht allein. Auch die Linkspartei in Brandenburg zum Beispiel plädiert dafür, um die Rückkehr zum Präsenzunterricht sicherer zu machen. Gegner wie etwa die Grünen raten zur Vorsicht. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter fasst die Argumente für und gegen eine schnellere Impfung von Lehrerinnen und Lehrern zusammen.
Ich denke, dass die Lehrer mit zu den ersten zu impfenden Menschen gehören sollten, ja.
Sagt Ursula Kaps, eine Mutter zweier Kinder. Sie ist auf dem Alten Markt in Potsdams Innenstadt unterwegs.
Wir können uns nicht beklagen, dass alles nachlässt, die ganze Bildung hinterher schleift und man so ein sogenanntes Corona-Abi nachher hat.
Ähnlich sieht es die frühere, jetzt pensionierte Altenpflegerin Rita Bär.
Das ist richtig. Weil die ja im Kontakt mit den Kindern an erster Stelle stehen.
In der kurzen Deutschlandfunk-Umfrage ist fast jeder der Meinung, ja, Lehrkräfte müssten sofort geimpft werden, damit die Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich wieder in die Schule können.
Ich wäre sofort dafür.
Sagt auch der 47-jährige Betriebswirt René Mertens. Er ist der Sprecher des Landeselternrats in Brandenburg. CDU-Mitglied, der Vater zweier schulpflichtiger Töchter. Das schnelle Impfen der Lehrer sei immens wichtig, damit die Schulen wieder zum Regelunterricht zurückkehren könnten. Digitalisierung gut und schön, das Lernen sei aber eine soziale Angelegenheit. Diesem Fakt müsse man ins Auge schauen.
Weil selbst der beste Online-Unterricht, wird Ihnen jeder Pädagoge bestätigen, ersetzt nicht den normalen Unterricht in der Schule. Weil der Austausch zwischen den Personen und die Kommunikation in der Klasse ist entscheidend für die Bildung und das können Sie online überhaupt nicht so realisieren.
Philosoph Julian Niederrümelin, ein Risiko- und Entscheidungsethiker, hält nichts von einer neuerlichen Impfdebatte. Es müssten zuerst die Alten geimpft werden, da gäbe es keinen Ausweg. Also jene, die das höchste Risiko schwerer und sogar tödlicher Krankheitsverläufe besitzen. Dieses Risiko wächst extrem mit dem Alter, sagt Niederrümelin mit dem Verweis auf die Studienlage. Über 85% der Covid-19-Toten seien älter als 80 Jahre.
Und deswegen habe ich mich in dieser Debatte dafür eingesetzt, nicht zuerst wie in Italien das medizinische Personal und die Polizisten und die Soldaten und die Lehrer und so weiter und dann am Ende diejenigen, die uns wegsterben, sondern erst diejenigen, die vom Tode bedroht sind. Mit ein Viertel Wahrscheinlichkeit, wenn ich über 80 bin, bin ich mit dem Tode bedroht, wenn ich mich infiziere. Und davon dürfen wir auf keinen Fall abgehen.
Erst wenn man die Hochrisikogruppen geimpft habe, könnten andere Personengruppen, wie etwa Lehrkräfte, folgen, so Niederrümelin. Dagegen führt die Fraktionschefin der Linken im Brandenburger Landtag ein anderes Argument ins Feld. Die Werkshallen seien gefüllt, in den Behörden werde weiter gearbeitet. Also die Industrie macht weiter fast wie bisher. Die Schüler dagegen müssten zu Hause bleiben. Das sei mit erheblichen sozialen Folgen verbunden, sagt Katrin Dannenberg, auch Sport- und Geschichtslehrerin.
Ja, sicher. Also Erzieherinnen und Lehrkräfte würden sich besser fühlen, wenn sie natürlich in dieser Prioritätenliste nach oben kommen würden und dass sie schnellstmöglich geimpft werden. Ich könnte das nur unterstützen.
Doch genau diese Aussage löst eine Kontroverse aus. Für Christdemokrat Jan Redmann, Fraktionschef der CDU in Brandenburg, völlig unverständlich.
Der Karl-Marx-Spruch, das Sein bestimmt das Bewusstsein, scheint wohl für niemanden so zu gelten wie Frau Dannenberg, die sich immer noch aus ihrer Lehrerrolle nicht lösen konnte und deshalb hier ständig Privilegien für Lehrer einfordert, die im Vergleich mit anderen Berufsgruppen durch nichts gerechtfertigt sind.
Ähnlich sehen es Grüne und SPD, die Koalitionspartner einer rot-schwarz-grünen Kenia-Landesregierung. Die aktuelle Impfstrategie folge dem Grundsatz der höchsten Dringlichkeit bei der Abwehr schwerster und tödlicher Erkrankung. Daran dürfe nicht gerüttelt werden. Befürworter einer Priorisierung wie René Mertens, der Sprecher des Landeselternrats in Brandenburg, verweisen dagegen auf die Generationengerechtigkeit und auf die Situation in Frankreich. Dort seien bis heute die Schulpforten geöffnet.
Das ist genau der richtige Ansatz. Und da habe ich mich auch lange vor Weihnachten für eingesetzt und habe auch einiges an Prügel eingesteckt.
Man habe den Kontakt zu Schülern aus ärmeren Haushalten im ersten Lockdown komplett verloren. Das dürfe nicht nochmal passieren, sagt Guylaine David von der größten Bildungsgewerkschaft Frankreichs in einem Interview gegenüber der Deutschen Welle. Weshalb die Schulen so lange wie möglich offen blieben. Ein Weg, den sich Eltern auch in Deutschland wünschen. Und deshalb eine schnelle Impfung nicht nur der Lehrkräfte, sondern auch für alle Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas fordern, so Brandenburgs Landeselternsprecher René Mertens.
Auch die Kita-Erzieher, weil die sind dafür da, auch den Hort offen zu halten, die Notbetreuung für die Kinder aufrechtzuerhalten, die dürfen wir nicht vergessen.
Mit Schutzmaske und großem Abstand halten, per Post oder an der Haustür. Es gibt viele Wege, auf denen die Schülerinnen und Schüler in Deutschland jetzt ihre Zeugnisse bekommen. Halbjahreszeugnisse. Da ist ja schon die Frage, wie die Noten dafür überhaupt zustande gekommen sind. Denn Corona-bedingt gab es im letzten halben Jahr viel Online-Unterricht. Da ist es mit der mündlichen Mitarbeit zum Beispiel schwierig und auch Klausuren konnten nur bedingt geschrieben werden. Aber Lehrkräfte sind erfindungsreich und sorgen um zu schlechte Noten. Deshalb müssen sich nur die wenigsten machen, hat Johannes Kulms herausgefunden, der sich in Schleswig-Holstein umgehört hat.
Ruben ist 13 Jahre alt und besucht die 8. Klasse eines Kieler Gymnasiums. Auf die Übergabe seines Halbjahreszeugnisses an diesem Freitag schaut er mit gemischten Gefühlen.
Also es ist so ein Mittelding. Es ist nicht so unbedingt, wo ich mich besonders freue, aber es gehört halt dazu.
In den meisten Fächern bewege er sich im Dreierbereich. Um seine Versetzung im Sommer macht sich Ruben keine Sorgen. Seine Mutter, Sarah Kankis-Padin, ist da weniger gelassen. Sie stellt sich seit der Pandemie mit Blick auf das älteste ihrer vier Kinder vor allem eine Frage.
Inwieweit wird das seinen Weg einschränken? Wo man sagt, man hat ihn ja jetzt versucht, mit Nachhilfe die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern. Inwieweit wirkt sich das aus? Auch finanziell das Geld, das man dafür bezahlt. Ja, ich bin gespannt halt, wie die Notenvergabe machen werden.
Sie legt Wert darauf, nicht als klagende Mutter wahrgenommen zu werden. Trotzdem fragt sich Kankis-Padin, wie eine faire Bewertung von Kindern und Jugendlichen in diesen Zeiten möglich sein soll. Gerade bei Lehrkräften, die erst seit kurzer Zeit an der Schule sind.
Also sprich, wenn er jetzt eine 4 bekommt für die Aufgaben, die er bekommen hat, ja, weiß ich gar nicht, ob ich damit so einverstanden bin, weil die Leistungen halt in der Schule anders wären. Der Druck ist ja dann auch mehr da.
Sind seine Leistungen im zweiten Lockdown schlechter geworden? Ruben schüttelt den Kopf und betont, dass eine Bewertung in Form von Noten ganz grundsätzlich auch etwas Positives für ihn als Teenager habe.
Also ich brauche den Druck, weil sonst bin ich zu faul und arbeite nicht.
Schon vor der Pandemie war das Sitzenbleiben in Schleswig-Holstein nur die Ausnahme. Nach den Erfahrungen der letzten Monate will Bildungsministerin Karin Prien ein freiwilliges Wiederholen, Zitat, im Einzelfall und nach Beratung aller Jahrgänge ermöglichen. Und dafür sorgen, dass alle Schulabschlüsse in diesem Jahr vergeben werden, wie es auch die Länder über die Kultusministerkonferenz beschlossen haben. Für Thomas Willers geht dies in die richtige Richtung. Er leitet in Kiel die Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule mit 750 SchülerInnen in den Klassenstufen 1 bis 10. Anders als im ersten Lockdown habe dieses Halbjahr fast komplett in Präsenz stattfinden können, sagt Willers. Nur die letzten 2 Wochen vor Eintragung der Noten seien weggefallen. Damit allerdings auch manche noch geplante Klausur.
Als Gemeinschaftsschule haben wir eine Schülerklientel, die nicht immer aus sehr betreuten, behüteten Elternhäusern stammen. So, und da gibt es Situationen, dass Kinder lange jetzt nicht mehr beim Sport waren, sich nicht mehr austoben konnten, lange Kontaktpersonen auch in dem Nachmittagsbetreuungsbereich vermisst haben, natürlich auch ihre Lehrerinnen und Lehrer vermisst haben. Das heißt also, die psychosozialen Auswirkungen dieser Geschichte dürfen jetzt nicht vergessen werden.
Willers ist froh darüber, dass das schleswig-holsteinische Bildungsministerium Hinweise zur Leistungsbeurteilung gegeben hat. In den letzten Wochen hätten viele Lehrkräfte seiner Schule Beratungsbedarf gehabt, wie sie mit der Benotung der Kinder und Jugendlichen umgehen sollen. Der Schulleiter erinnert vor allem an einen Leitspruch.
In dubio pro reo, das heißt also immer gucken, ob ich nicht auch sagen kann, Mensch, der hätte vielleicht die Chance gehabt noch, so weiter. Und da muss ich vielleicht ein bisschen drauf eingehen und da mit viel Fingerspitzengefühl rangehen.
Auf ein solches Fingerspitzengefühl vertraut auch Marie. Wobei sich die 14-Jährige, die eigentlich anders heißt und ein Kieler Gymnasium besucht, keine Sorgen um ihr Halbjahreszeugnis macht, das sie gleich nach diesem Interview abholen wird. Die meisten Noten kennt sie schon im Vorfeld. Und mit dem Distanzlernen hat sie auch keine Probleme gehabt.
Manchmal habe ich dann meine Eltern gefragt, wenn ich mal nicht klargekommen bin, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz gut klargekommen.
Auch Maries Mutter hat Vertrauen in die Bewertung der Lehrkräfte. Sie kennt die Situation gut, unterrichtet selber an einem Gymnasium außerhalb von Kiel. Womöglich helfe der eher bürgerliche Background vieler Familien bei der Bewältigung der Situation, sagt sie. Doch paradoxerweise habe in manchen Fällen die verstärkte Kommunikation durch E-Mail und Telefon den Kontakt zu manchen Eltern ihrer SchülerInnen sogar verbessert. Zum Beispiel nach schlecht ausgefallenen Klassenarbeiten.
Also ich hatte das Gefühl, die Eltern waren dankbar über die Rückmeldung eben, weil sonst im Normalfall wäre es ja so gewesen, das wäre jetzt eine schlechte Arbeit gewesen, die hätte der Schüler mit nach Hause gebracht. Wenn die Eltern Gesprächsbedarf gehabt hätten, hätten sie sich an mich gewendet, aber ich hätte mich nicht notwendigerweise an sie gewendet.
Mit den gerade thematisierten Halbjahreszeugnissen bekommen alle Viertklässler im Moment auch eine Empfehlung, auf welche weiterführende Schule sie gehen sollen. Das ist für manche Familien sowieso schon eine heikle Frage, die jetzt durch die Corona-Pandemie nicht einfacher zu beantworten ist. Denn erstens ist der Besuch der potenziellen neuen Schule nicht möglich, weil die sehr wahrscheinlich geschlossen ist. Und zweitens ist die Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer richtig liegen mit ihren Empfehlungen, wenn sie die Kinder in letzter Zeit vor allem am Bildschirm zum Digitalunterricht gesehen haben. Ricarda Steinmeier ist Professorin für pädagogische Psychologie an der TU Dortmund. Ich grüße Sie.
Grüße Sie auch. Hallo.
Eltern verlassen sich ja auf die professionelle Empfehlung der Grundschulpädagoginnen und Pädagogen. Guter Kontakt zu jedem einzelnen Kind ist jetzt aber über Digitalunterricht nur schwer möglich. Können die Lehrkräfte trotzdem verlässliche Einschätzungen geben?
Ja, die Übergangsempfehlung soll ja nach dem Schulgesetz auf den Leistungen vor allen Dingen ja zweite Halbjahr oder dritte Schuljahr, vierte Schuljahr beruhen. Und es ist nicht so, dass die Lehrkräfte die Kinder die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm gesehen haben. Also wenn man sich überlegt, im dritten Schuljahr war das erste Schuljahr ja noch normal. Die Schulen haben dann am 16. März geschlossen und die Schulen haben dann im Wechselunterricht im Mai ungefähr wieder aufgemacht. Aber vor allen Dingen das erste Halbjahr im vierten Schuljahr ist für die Übergangsempfehlung relevant. Und das verlief ja glücklicherweise mehr oder weniger an den meisten Schulen bis zum 11. Dezember normal. Und zu diesem Zeitpunkt, als die Schulen geschlossen hatten, sollten eigentlich die Gespräche mit den Eltern zu den Übergangsempfehlungen schon stattgefunden haben. Das heißt, dass die Lehrkraft sich schon während der Zeit, als der Präsenzunterricht noch lief, bereits Gedanken zu den Übergangsempfehlungen für jede Schülerin und Schüler machen musste. Und es ist so, dass die vor den Weihnachtsferien ausgesprochenen Übergangsempfehlungen an den Eltern in den meisten Fällen auch den tatsächlichen Übergangsempfehlungen dann auf dem Halbjahreszeugnis entsprechen. Das heißt also, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Entscheidung für die weiterführenden Schulen durch die Lehrkraft auch in diesem Jahr schon in der Zeit gefallen ist, als die Kinder noch in Präsenz unterrichtet wurden und die Entwicklung der Kinder nicht ausschließlich digital beurteilen mussten. Und diese Beurteilung digital ist in meinen Augen auch fast unmöglich, da bei der Bearbeitung der Aufgaben im Homeschooling so viele Faktoren reinspielen, dass eine objektive Beurteilung der Leistung der Kinder kaum möglich ist. Das heißt also, die Empfehlungen in diesem Jahr sind wahrscheinlich ähnlich sicher oder unsicher wie in allen Jahren zuvor.
Es gibt aber durchaus Kinder, die sich innerhalb weniger Wochen deutlich entwickeln, gerade in diesem Alter. Oder nicht?
Ja, aber wie gesagt, wir reden jetzt hier über den Zeitraum eine Woche vor den Weihnachtsferien und zwei Wochen nach den Weihnachtsferien. Dann finden die Zeugniskonferenzen statt, wo dann eben auch von der Schulkonferenz die Übergangsempfehlung festgelegt wird. Und in diesen drei Wochen soll ja der komplette Lernfortschritt des Kindes, ja, vor allen Dingen im vierten Schuljahr, erste Halbjahr, aber auch dritte Schuljahr beurteilt werden. Da tut sich nicht so wahnsinnig viel in diesen drei Wochen. Mhm. Bei manchen Kindern, klar, kann es nochmal einen Ruck geben, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Wie können denn Lehrkräfte mit der Verunsicherung, die uns zum Beispiel als Bildungsmagazin hier im Deutschlandfunk auch durch Eltern erreicht, wie können Lehrkräfte mit der Verunsicherung der Eltern umgehen? Sind da Lernstandskontrollen jetzt nötig oder vermehrte Gespräche?
Ja, sagen wir mal so, Lernstandskontrollen sind insofern ein wichtiger Indikator eben für die Leistungen der Kinder, weil sie eben die Leistungen objektiv erfassen. Also das heißt, alle Kinder kriegen die gleichen Aufgaben, die nach den gleichen Maßstäben ausgewertet werden, sodass man mit solchen Lernstandskontrollen unglaublich gut feststellen kann, wo die Kinder tatsächlich im Vergleich zu allen anderen Kindern, nicht nur im Vergleich zu den Kindern der eigenen Klasse, besonders gut sind oder vielleicht noch Schwächen haben, sodass man da an der Stelle vielleicht jetzt auch ansetzen könnte und sagen könnte, okay, hier hat das Kind noch Probleme, da sollte es vielleicht noch richtig was machen. Also deswegen tatsächlich wären Lernstandskontrollen in meinen Augen im Moment wichtiger denn je. Mhm.
Ja. Und das gilt dann sicherlich vor allem für die Kinder, die vielleicht von zu Hause gar nicht so viel Unterstützung bekommen können oder insgesamt nicht bekommen und die Lehrer ganz besonders im Blick behalten müssen.
Genau, weil wenn man bei den Kindern jetzt nur die Leistung im Homeschooling beurteilt, was ich eben sagte, da spielen so viele Faktoren mit rein. ob die Eltern das Kind unterstützen können überhaupt, wenn sie es unterstützen können, ob die Eltern die Zeit haben. Also viele Eltern arbeiten einfach und müssen auch jetzt arbeiten, sodass sie nicht die ganze Zeit neben den Kindern sitzen können. Und wie gesagt, bei diesen Kindern ist eben die Leistung dieser Kinder ist nicht vergleichbar, wenn sie keine Unterstützung haben, als Kinder, die im Moment viel Unterstützung durch die Eltern erfahren. Und deswegen wäre da eine Lernstandskontrolle meiner Meinung nach besonders wichtig.
Ja. Jetzt gibt es ja grundsätzlich die Befürchtung, und da wir alle nicht wissen, wann mögliche Schulöffnung stattfinden kann, dass im Distanzunterricht wichtiger Lernstoff nicht ausreichend vermittelt werden kann. Müssen also, wenn wir vorausblicken auf das kommende Schuljahr, die Lernpläne zum Beispiel der 5. Klassen an die Situation angepasst werden?
Ja, das ist eben die Frage, ob tatsächlich die Kinder so viel weniger gelernt haben im Distanzunterricht als in den Jahren davor. Die Datenlage dazu ist in Deutschland sehr spärlich. Eigentlich gibt es im Moment nur eine belastbare Studie aus Hamburg. Die machen jedes Jahr mit bestimmten Schlüsseljahrgängen Tests und haben auch die Kinder jetzt nach den Sommerferien getestet. Und hier konnte man bei den getesteten Stufen, das war die 3., 4., 5. und 7. Klasse, konnte man keine Lernrückstände im Vergleich zu den Jahren davor feststellen, was man zumindest für Hamburg sagen kann. Aber ob die Ergebnisse auf andere Bundesländer übertragbar sind, weiß man noch nicht. Und man muss eben im 5. Schuljahr gucken, also das ist auch die Aufgabe der Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen, inwiefern Lernlücken entstanden sind. Aber man hat ja die Besonderheit im 5. Schuljahr, wenn die Kinder eben nach der 4. Klasse wechseln an die weiterführenden Schulen, dass sie sowieso mit unterschiedlichen Lernständen an den weiterführenden Schulen aufschlagen, sodass das 5. Schuljahr neben dem neuen Stoff auch viel der Wiederholung dient und eben auch zu schauen, die Kinder möglichst auf einen gleichen Lernstand zu bringen. Von daher, weil diese Orientierungsstufen ja sowieso schon diesem Zweck dienen, glaube ich jetzt nicht, dass das Curriculum deswegen extra angepasst werden sollte. Zumal, wie gesagt, es im Moment keine belastbaren Indizien für Deutschland gibt, dass es eben große Lernrückstände gibt. Aber wie gesagt, da stehen auch noch Studien aus, da ist das letzte Wort sicherlich auch noch nicht gesprochen.
Ja, ob es in der Tat keine Lernrückstände durch Corona gibt, das sollte tatsächlich mal dringend wissenschaftlich untersucht werden. Der Übergang von der 4. Klasse in die weiterführenden Schulen in Distanz. Unterrichtszeiten. Die Pädagogikprofessorin Ricarda Steinmeier war das mit Einschätzungen. Dankeschön. Und an dieser Stelle noch eine gute Nachricht für alle Schülerinnen und Schüler aus NRW, die Schwierigkeiten mit dem Digitalunterricht zu Hause haben. Schulministerin Gebauer will für sie die Schulen öffnen. Heißt ausdrücklich, alle Jahrgangsstufen sollen die Möglichkeit haben, Rechner oder Räume in der Schule zu nutzen, um den Unterricht zu folgen. Das hat die FDP-Politikerin heute im Landtag verkündet und eine entsprechende Mail ging demnach auch an alle Schulen. Mal sehen, wie diese Variante der leichten Schulöffnung ankommt. Wir werden das weiter verfolgen hier in Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Ob wir den Computer benutzen, das Tablet oder Handy, Apps sind inzwischen zu nützlichen Alltagsbegleitern geworden, die uns wecken, navigieren oder vielleicht nützliche Informationen liefern. Letzteres soll auch eine wichtige Funktion sein der neuen Erasmus Plus App, also die App zum Austauschprogramm der Europäischen Union. Gerade wurde sie offiziell vorgestellt und Paul Vorreiter, das Ganze für uns begleitet, weiß, welche Vorteile möglicherweise damit verbunden sind. Herr Vorreiter, was kann denn die neue Erasmus Plus App?
Ja, diese neue Erasmus Plus App ist so gesehen eine Erweiterung der bereits bestehenden App aus 2017 mit mehr Funktionen, die jetzt möglich sein sollen. Ich glaube, der größte Benefit, der größte Vorteil davon ist, dass es darum geht, Papierkram abzubauen, Bürokratie, die lästig ist, während man im Ausland ist, aber auch schon bei der Vorbereitung des Aufenthaltes. Und so ist auch die App aufgebaut, dass man einen Teil hat, der sich mit den Notwendigkeiten beschäftigt, die man eben vor dem Aufenthalt lösen muss. Es gibt eine Checklist, wo darauf hingewiesen wird, was man alles an Formularen ausfüllen muss. Dann geht es auch darum, so ganz praktische Sachen während des Aufenthaltes zu erleichtern, zum Beispiel, dass man auch über diese App den Zugang zur Bibliothek vor Ort damit regeln kann, aber auch die ganz normale Korrespondenz mit der Uni-Verwaltung, die soll dann auch über diese App abgewickelt werden können. Aber es ist jetzt nicht nur das, das wären jetzt so diese harten Fakten vielleicht drumherum, aber diese App versteht sich auch so ein bisschen wie eine Art Begleiter im Alltag, während des Auslandsaufenthaltes. Da geht es darum, dass man in so einem Feed, der so ein bisschen auch an, von der Optik her an so einen Instagram-Feed erinnert, dass man da gegenseitig Erfahrungen austauschen kann, dass zu Events eingeladen wird, dass man sich vernetzen kann mit anderen Studierenden. Also es soll quasi eine Art Rundum-Begleiter sein, sein, der das Notwendige mit dem Schönen eines Auslandsaufenthaltes verbindet.
Und welche Erwartungen sind jetzt von Seiten der EU-Kommission, der EU insgesamt an diese App geknüpft?
Naja, also diese App ist ja Teil einer Initiative und zwar geht es da um den europäischen Studierendenausweis. Das ist ein Projekt, das die EU-Kommission bis 2025 umsetzen will und da gibt es mehrere Teiletappenziele, die möglich sein sollen. Da geht es jetzt in diesem Jahr zunächst erstmal darum, dass man Online-Lernvereinbarungen jetzt eben halt auch schon online dann auf vereinbaren kann. Dann soll der Austausch zwischen den Bildungseinrichtungen im nächsten Jahr möglich werden. Und 2023 soll dann auch der Austausch von Prüfungsergebnissen über diese Karte laufen. Naja, und diese Karte wird eben zentral über diese App gesteuert. Also insofern soll halt einfach das Studierendenleben umfassend digitalisiert werden bis 2025.
Und der Austausch, das Vernetzen soll erleichtert werden. Ab sofort können also alle, die einen Auslandsaufenthalt mit Erasmus planen, die neue Erasmus Plus App downloaden. Informationen dazu hatte Paul Vorreiter. Vielen Dank. Mit sehr viel Liebe geht es gleich weiter bei uns im Programm hier im Deutschlandfunk und zwar mit Corso Kunst und Pop. Die Kabarettistin Lucy van Kools widmet ihr neues Programm, nämlich den verschiedenen Gesichtern der Liebe und spricht darüber mit meinem Kollegen Christoph Reimann. Mein Name ist Stefanie Gebert, das war Campus und Karriere und alle Beiträge und Interviews, wie gesagt, gerne unter deutschlandfunk.de/campus nachhören. Schönen Tag noch, tschüss.